Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Das war ein Glücksfall. Ich wusste es nicht, als ich mich für diesen Gottesdienst bereit erklärte, dass heute so genial wie eigentlich selten, ab und zu ist das mal, das Evangelium und der Predigttext zusammenhängen. Ich habe meine Predigt überschrieben, eine Verklärung und ihre Erklärung. Denn das Faszinierende ist, dass Petrus, von dem ich jetzt gleich den Brief vorlese, in seinem Brief darauf Bezug nimmt, was wir gerade im Evangelium gelesen haben. Das Evangelium hat er ja nicht geschrieben, aber das hat er selber sozusagen miterlebt. Und ich will jetzt erstmal den Brief lesen, dann möchte ich ein paar Bemerkungen zu diesem Brief sagen in meiner Predigt. Aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 16. Petrus schreibt: Wir haben euch ja angekündigt, dass unser Herr Jesus Christus machtvoll wiederkommen wird. Und dabei haben wir uns nicht auf ausgeklügelte, erfundene Geschichten gestützt, sondern wir haben mit eigenen Augen seine Macht und Größe gesehen. Gott, der Vater, ließ seine Ehre und Herrlichkeit sichtbar werden damals, als von der Ehrfurcht gebietenden Herrlichkeit Gottes her eine Stimme erklang, die zu ihm sprach: Das ist mein Sohn, ich habe ihn lieb, an ihm habe ich Freude. Diese Stimme haben wir selber gehört. Sie kam vom Himmel, als wir mit Jesus auf dem heiligen Berg waren. Und so gewinnt das prophetische Wort für uns noch an Zuverlässigkeit. Und ihr seid gut beraten, wenn ihr euch daran haltet. Denn dieses Wort ist wie ein Licht, das an einem dunklen Ort brennt, bis sein Tag anbricht. Lieber Herr Jesus, das ist dein heiliges, gutes Wort, das wir gerade gehört haben. Vielen Dank, dass du dich immer noch einmischst mit deinem Reden in unser Denken. Vielen Dank, dass du uns heute neu begegnest, auch wenn wir nicht auf einem großen heiligen Berg sind, aber wir sind hier in einer heiligen, schönen Kirche. Und wir danken dir, dass du verheißen hast, dass deine Herrlichkeit auch hier bei uns aufgehen wird. Und wir beten zu dir, lass sie auch ankommen, nicht nur über uns, in uns. Danke dafür. Amen. Also, der Petrus hatte diesen Brief geschrieben und diese Texte, die jetzt im 2. Petrusbrief und aus dem Evangelium, die sind so aufeinander bezogen, dass ich jetzt immer so ein bisschen hin und her switchen werde. Ich habe darum auch die Bilder austeilen lassen, dass ihr immer sozusagen die Geschichte so ein bisschen vor Augen habt und wir den Brief und das Evangelium in einem Zusammenhang sehen können. Also Petrus hat wahrscheinlich im Jahr 68 diesen Brief geschrieben, genau weiß man es nicht. Er hat zwei geschrieben, wahrscheinlich auch an die gleichen Gemeinden und wahrscheinlich im Jahr 68 unter Nero, kurz bevor er hingerichtet worden ist. Diese Gemeinden, die haben so wohlklingende Namen wie Kappadokien und Galatien und Pontus und man kann das kaum aussprechen. Die meisten davon liegen in der heutigen Türkei. Jetzt habe ich mich gefragt, bevor wir also mit der Erklärung anfangen, warum hat Petrus diesen Brief geschrieben? Und das Erste, das schreibt er sehr deutlich, das schreibt er, um die Gemeinden zu trösten, die da in den ganzen ungläubigen Gebieten verstreut sind. Und der zweite Brief, den er schreibt, den macht er fertig, um sie zu ermahnen und zu festigen. Und ich habe mir überlegt, wie macht er das eigentlich? Wie entfaltet dieser Brief seine Wirkung? Und sein überzeugendstes Argument, habe ich gemerkt, das ist eigentlich, dass er sagt: Leute, ich habe das selbst erlebt. Er erzählt von seinem Leben mit Jesus. Er war ergriffen von einer Wirklichkeit, die er selbst wahrscheinlich noch gar nicht begriffen hatte. Wir waren Augenzeugen, sagt er, für die wahre Macht und Herrlichkeit. Und bevor, liebe Geschwister und Freunde, ich jetzt weitermache, mache ich mal einen Einschnitt. Entscheidend scheint mir, ist nicht, ob ich alles von Gott begriffen habe. Entscheidend scheint mir, dass ich von Gott ergriffen bin. Und ich bin überzeugt, dass das viel ausmacht, auch hier in unserer Stadt und in unserer Umgebung und in unserem Alltag. Ja, es macht Sinn, es ist auch sehr beeindruckend, wenn ich etwas begriffen habe. Aber wirklich überzeugend bin ich, wenn ich von etwas ergriffen bin. Und nun ein paar Merkwürdigkeiten voran, damit wir diese Geschichte von dem Heiligen Berg richtig verstehen. Anfangs hat Susanne vorgelesen, nach 6 Tagen stand da. Ja, 6 Tage, was denn jetzt? Wovor, wonach, fragt man sich. In Bezug auf was 6 Tage? Sie, also Jesus und seine Jünger, waren in Caesarea, oben im Norden des Landes Israel. Und Jesus hatte dort zum ersten Mal von seinen Leiden und Sterben erzählt. Und ihr merkt, dass diese Geschichte heute dran ist, 70 Tage vor Ostern. Das macht schon Sinn. Wir werden sozusagen jetzt von dem Weihnachtsfeierkreis weggeleitet und Jesus fängt an, von seinem Leiden und Sterben zu erzählen. Und nun geht er von Galiläa nach Judäa. Das war er oft gegangen, aber jetzt zum letzten Mal. Und er erzählt seinen Jüngern, was ihm bevorsteht. Eine Woche später, 6 Tage also, und dann dieses Ereignis, von dem wir gehört haben, auf dem Berg. Nun die zweite Bemerkung, was ist das eigentlich für ein Berg, hoher Berg, heiliger Berg? Wenn man sich vorstellt, dass Jesus mit seinen Jüngern immer noch im Norden Galiläas war und sich dort aufhielt, noch in Caesarea womöglich, dann sagen manche Bibelforscher, es könnte dieser Schnee, manchmal schneebedeckte Hermon gewesen sein. Wenn Jesus inzwischen aber schon in Judäa war und sich dort unten aufhielt, dann nimmt man an, war es vielleicht der Ölberg, auf dem diese Verklärung stattfand. Und ich frage mich so oder so, also warum hoher Berg, warum heiliger Berg, warum überhaupt Berg? Also Jesus kann sich doch überall verherrlichen. Seine Herrlichkeit kann doch überall kommen. Warum auf dem hohen Berg? Und wieso ist ein Berg heilig? Also ich habe gemerkt, es gibt so im Glaubensleben herausragende, hervorgehobene Erlebnisse, man sagt vielleicht manchmal auch Höhepunkte, sozusagen, wo man dem Himmel sich ein Stück näher fühlt. Und davon ist das so ein kleines Symbol. Die Jünger waren mit Jesus auf einem Berg und das sollte für sie auch bedeuten, raus aus dem Alltag, raus aus dem ganzen alltäglichen Einerlei. Es gibt übrigens eine interessante Geschichte, wenn man mal alle Berggeschichten der Bibel zusammennehmen würde und sich damit mal beschäftigt, was alles in der Bibel auf einem Berg passiert. Aber auch heute ist das raus aus dem Alltag, raus von der Woche, jetzt hier in dieser Kirche. Wir sind zwar nicht auf einem Berg, aber es ist auch wie ein Höhepunkt, ja? Es ist auch wie etwas Besonderes in dieser Woche. Und jetzt soll die Verklärung passieren. Also die Erklärung zur Verklärung. Petrus schreibt im 2. Petrus 1, Vers 16, seine erste Erklärung, wir waren Augenzeugen. Ja, wer ist denn wir? Das haben wir jetzt schon rausgekriegt. Und ich habe mich gefragt, das sogenannte Viererteam wird das manchmal genannt. Das waren 2 Brüderpaare, Petrus und Andreas waren Brüder und Jakobus und Johannes waren Brüder. Allesamt Fischer, eigentlich am See Genezareth, oben im Norden von Galiläa, beheimatet. Ich habe mich gefragt, warum diese 3? Warum war Andreas zum Beispiel nicht dabei? Warum nicht Philippus, Bartholomäus oder Judas oder keine Ahnung was, wie viele Jünger hatte er? Warum diese 3? Wie ist das jetzt bei Jesus? Werden die besonders belohnt, die es besonders verdient haben? Oder läuft das bei Jesus anders? Kann es sein, dass bestimmte Dinge, die ich mir gar nicht ausgesucht habe oder gewollt habe, wenn ich die durchmache, dass die mich vorbereiten, dass die mich zurüsten, reifen lassen für etwas, was ich vielleicht noch gar nicht ahne? Ich kenne sowas in meinem Leben und ich möchte wetten, manch einer von euch könnte den Finger heben und sagen, ja, ich wusste es vorher auch nicht, wozu das gut war, erst hinterher habe ich das erkannt. Im Gegenteil, also vielleicht haben diese 3 Jünger, die Jesus mitnimmt, ist besonders nötig. Vielleicht brauchen die das mehr als alle anderen für ihre spätere Aufgabe. Kann es sein, dass Petrus kurz vor seiner Hinrichtung authentischer trösten, glaubhafter ermutigen, nachhaltiger wachrütteln konnte, weil er selbst so getröstet und gestärkt worden war von Jesus? War das die Absicht, die dahinter stand, dass Petrus zum Beispiel mit auf dem Berg war? Meine zweite Beobachtung, wie sozusagen Petrus die Verklärung erklärt. Gott ließ seine Herrlichkeit sichtbar werden. Johannes schreibt später, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Und ich frage mich, was haben sie denn nun gesehen? Was haben sie denn gesehen? Helles Licht. Neben Jesus zwei Männer, Mose und Elia. Keine Ahnung, woher die wussten, dass das Mose und Elia waren. Woran waren die zu erkennen? Also Bilder gab es da nicht von denen. Vielleicht hatte Jesus ihnen das später erklärt. Matthäus, Markus und Lukas jedenfalls berichten, dass es diese Männer waren. Und Petrus erklärt in seinem Brief, Jesus erhielt dort auf dem Berg eine Würdigung. Vers 17 steht das. Mose und Elia, das müssen wir verstehen, die waren in dem Volk Israel ganz, ganz oben angebunden. Also das waren super, super Vorbilder und die Idole, die ganz oben standen. Heilige Gottesmänner, für jüdische Seelen war das eine unglaubliche Stärkung. Das heißt für sie, die sind nicht einfach weg und tot, die Geschichte geht weiter. Das ist nicht einfach nur schöne Vergangenheit mit Mose und Elia, an die wir glaubten, sondern Erinnerung und Zukunft sind wie Zwillingsgeschwister im Glauben. Jesus führt das fort, Jesus vollendet, Jesus eröffnet. Für Petrus, Jakobus und Johannes waren Elia und Mose heilige Männer. Und Jesus hatte ja vor 6 Tagen, wir erinnern uns, vor 6 Tagen gerade noch von seinem Sterben und Leiden erzählt und geredet, wie alles zum Ende geht. Und jetzt, wow, es wird weitergehen. Das ist nicht das Ende, was bevorsteht. Gottes Geschichte geht weiter. Sie spüren das, sie sehen das. Jetzt zählen sie eins und eins zusammen und merken, mit Jesus, das ist noch lange nicht zu Ende. Ich finde das trostreich und kann gut verstehen, dass Petrus sagt, hier will ich bleiben. Nun kommt der 3. Erklärung und damit kommen wir zum Schluss. Petrus erklärt, die Jünger, wir haben nicht nur was gesehen, sondern wir haben auch was gehört. Einzelheiten berichtet Petrus in seinem Brief nicht, das steht in dem Evangelium. Wir lesen davon. Und nun kommt das Bild nochmal zur Sprache. Vielleicht haben wir es auch auf dem, ja wunderbar, es ist auch auf der großen Leinwand zu sehen, jeder hat es vor sich. Der katholische Theologe und Künstler Sieger Köder stellt in seinem Bild das eigenartig dar. Also Elia und Mose, das sind nicht die, die Jesus was zu sagen haben. Sie stehen deutlich abgesetzt zu Jesus als die von ihm Empfangenden. Zwar über den Jüngern, aber unter Jesus. Petrus schreibt in Vers 18 und 19 unseres Textes, wir haben dort Gott gehört, der zu uns sprach. Das ist mein lieber Sohn, der Sohn meines Wohlgefallens, auf den sollt ihr hören. Und Petrus vermittelt den Gemeinden in seinem Brief diese Gewissheit, wir geben weiter, was wir von ihm haben. Das prophetische Wort Mose und Elia, die Botschaft von Jesus hat als allerhöchste Befürwortung und Autorität Gott selbst. Und lieber Bruder, liebe Schwester, liebe Freunde, wenn ich mich auf das verlasse, was Jesus sagt, dann bin ich nicht verlassen. Ganz sicher nicht, sagt Petrus. Schlussbemerkung. Dieses Bild hat ziemlich krass 2 Teile. Da gibt es einen unteren Teil, richtig ein gerader Strich ist da, da sieht es ziemlich dunkel aus. Und dann den oberen Teil, was Jesus erlebt, spielt sich oben ab, fast wie in einer anderen Welt, weggebeamt in den Himmel. Die Jünger sind unten geblieben. Viel dunkler ist es um sie, sehr viel irdischer, sehr viel erdiger. Sie haben die Augen zu und träumen sehnsüchtig, fast genießerisch das Gesicht zum Himmel gewandt. Petrus sagt, hier bleibe ich, hier baue ich Hütten, hier will ich nicht wieder weg. Und das finde ich so schön für mich. Ich darf mich nach dem ausstrecken, von dem ich gern ergriffen bin. Was ich nicht begriffen habe, was ich vielleicht auch nicht verstanden habe, aber ich möchte mich danach ausstrecken, dass ich ergriffen bin. Die Männer dachten, sie träumen und sie wären am liebsten im Traum geblieben. Und jetzt kommt der Schluss, sie mussten wieder runter, sehr tief runter. Petrus endete am Kreuz. Als er diese Briefe geschrieben hatte, stand sein Todesurteil vielleicht schon fest. Mit dem Kopf nach unten haben sie ihn gekreuzigt, unter Kaiser Nero. Und ich, wenn ich nach solchen Erlebnissen, die meinen Glauben beflügeln, wieder runter muss vom Berg der Verklärung, wenn ich Höhepunkte hatte in meinem Glaubensleben, wenn alles so schön war und ich möchte den Augenblick festhalten und denken, ach, das müssen wir immer wieder machen, das muss so bleiben. Komm, Jesus, wir gehen jetzt immer wieder auf diesen Berg. Nein, Jesus geht mit ihnen runter und es wird ganz dunkel. Es wird Passionszeit kommen. Es wird Kreuzigung, Leiden kommen. Aber das Schöne ist, Jesus geht mit. Und wo er lang geht, da komme ich auch durch. Ganz sicher. Seine Wahrheit begleitet uns und sein Licht hört niemals auf zu leuchten. Niemals. Gott segne euch, Schwestern und Brüder, in dieser Gewissheit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken und Verstehen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.